SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Schön, dass Sie dabei sind. Das Klinikum Ludwigshafen macht gerade bundesweit Schlagzeilen. Der Grund: Für Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollen, soll es künftig arbeitsrechtliche Konsequenzen geben. Der Klinikdirektor nennt hier zum Beispiel das Streichen von Lohnerhöhungen oder Kündigungen in der Probezeit. Aber wie sieht das arbeitsrechtlich aus? Und ist das Krankenhaus ein Sonderfall? Was ist mit Arbeitnehmern, die nicht mit besonders gefährdeten Personenkreisen zusammenarbeiten? Dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zum Impfen zwingen? Klären wir gleich im Interview mit einem Arbeitsrechtler. Außerdem ziehen wir Bilanz. Seit 10 Jahren gibt es in Deutschland den Bundesfreiwilligendienst. Unser Reporter hat sich beim DRK in Rheinland-Pfalz umgeschaut und festgestellt, zumindest mal die Befürchtungen, die man damals hatte, die haben sich nicht bewahrheitet. Und unser Karrierecoach gibt Tipps, wie wir möglichst kreativ mit Lücken im Lebenslauf umgehen. Mitarbeiter, die sich ohne medizinisch ersichtlichen Grund gegen eine Schutzimpfung entscheiden, müssen zum Ende ihrer Probezeit mit der Kündigung rechnen. So will das Klinikum Ludwigshafen die Sache handhaben und lässt über eine Sprecherin weiter mitteilen, auch sollen keine neuen Mitarbeiter ohne Impfung eingestellt werden. Für Arbeitnehmer, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollen, sind solche Meldungen ein Horrorszenario. Noch ist das ein Einzelfall, aber wie sieht die Rechtslage aus? Professor Michael Fulrott ist Arbeitsrechtler und beschäftigt sich schon seit Monaten mit dieser Frage. Gibt es darauf denn überhaupt juristisch eine klare Antwort? Darf mein Arbeitgeber mich rauswerfen oder nicht befördern, weil ich ungeimpft bin?
Die Frage, ob sich ein Arbeitnehmer impfen lässt oder nicht, ist grundsätzlich Privatsache des Arbeitnehmers. Das heißt, ich bin in der Entscheidung grundsätzlich frei, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Und in einem normalen Arbeitsverhältnis dürfen auch dann an die Weigerung, sich impfen zu lassen, keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen geknüpft werden.
Und gilt das für alle Arbeitsplätze, also zum Beispiel auch für Menschen, die jetzt wirklich Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben? Denken wir mal an Krankenhäuser, oder gibt es dann Ausnahmen?
Bei Arbeitsverhältnissen mit besonderem Bezug zu Risikogruppen, zum Beispiel im Krankenhaus oder vielleicht Pflegekräfte in Altenheimen, da kann man natürlich durchaus schon überlegen, ob hier Besonderheiten gelten. Man wird wohl aber auch hier sagen müssen, dass die Frage der Impfung grundsätzlich Privatangelegenheit ist. Allerdings kann natürlich der Arbeitgeber dann das Personal vielleicht anders einsetzen. Also eine Person, die sich weigert, sich impfen zu lassen und deswegen nicht mehr in der normalen Pflege eingesetzt werden kann, riskiert damit den Wegfall ihrer persönlichen Eignung zur Erbringung der Tätigkeit und muss dann, wenn andere Tätigkeiten ohne Gefahrenbezug nicht möglich sind, mit einer personenbedingten Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen.
Das ist das, was das Arbeitsrecht vorgibt. Jetzt wäre es prinzipiell ja auch durchaus möglich, eine Impfpflicht per Gesetz einzuführen. Bei den Masern gibt es das für Schüler und Menschen, die in Betreuungseinrichtungen oder Schulen arbeiten schon. Könnte das auch eine Option bei der Covid-Impfung sein?
Ja, wenn der Gesetzgeber sich entschließen würde, eine solche Impfpflicht entweder für die Allgemeinheit oder wahrscheinlicher wohl für bestimmte Gruppen im Gesundheitswesen eine solche Impfpflicht erlassen würde, dann müssen sich die jeweiligen Beschäftigten dort impfen lassen, und wer das dann nicht tut, verstößt gegen eine entsprechende Pflicht und müsste dann eben auch mit einer Kündigung seines Arbeitsverhältnisses rechnen. Also wer dem nicht dann Folge leistet, riskiert seinen Arbeitsplatz.
Wie sieht es denn mit in Anführungsstrichen milden Druckmitteln aus? Also zum Beispiel, wenn man von seinen Mitarbeitern einen Impfnachweis verlangt für den uneingeschränkten Kantinenbesuch oder Präsenzveranstaltungen daran knüpft, ist das erlaubt?
Ich darf als Arbeitgeber also zunächst mal meine Mitarbeiter incentivieren. Also ich dürfte eine Gesundheitsprämie ausloben und dürfte sagen, derjenige, der sich impfen lässt, bekommt Sonderurlaub oder auch gegebenenfalls einen Bonus ausgezahlt. Sowas darf ich machen. Und ich kann natürlich auch aufgrund meiner Fürsorgepflicht für andere Beschäftigte durchaus sagen, also die Kantine oder Gemeinschaftseinrichtungen, wo auch die Maske nicht getragen werden kann, weil Essen in der Kantine mit Maske geht schlecht, dass man den Zutritt an diese Bereiche an einen entsprechenden Impfnachweis knüpft, sowas wird man als Arbeitgeber grundsätzlich machen können. Das heißt, ungeimpfte Personen müssten gegebenenfalls damit rechnen, dass sie eben in der Kantine keinen Platz nehmen dürfen, sondern vielleicht ihr Essen dann als Doggybag bekämen und das dann eben woanders essen würden. Man muss dann schauen, schauen, ob man das dann nicht auch gegebenenfalls durch Tests oder andere Maßnahmen abmildern kann. Aber ich dürfte als Arbeitgeber hier schon Maßnahmen treffen, um im Sinne der Fürsorgepflicht für die weiteren Beschäftigten hier eine Einschränkung zu setzen.
Neben solchen Incentives oder Ködern, mit denen man die Mitarbeiter dann leichter dazu bewegen kann, sich impfen zu lassen, mag es ja dann doch auch durchaus den ein oder anderen Arbeitgeber geben, der seine Mitarbeiter wirklich unter Druck setzt in Sachen Impfen. Wie kann ich mich denn als Arbeitnehmer in so einem Fall verhalten?
Also wenn der Druck, der durch den Arbeitgeber aufgebaut wird, unzulässig ist, dann kann ich mich natürlich einer solchen Anweisung, kann die verweigern und dann dürfte der Arbeitgeber darauf keine Konsequenzen stützen, dürfte mich also nicht abmahnen oder kündigen. Ich kann mich natürlich auch gegebenenfalls an den Betriebsrat wenden, wenn der vorhanden ist. Wenn der Arbeitgeber das jetzt sagen, ohne jedweden Anlass mich da sagen, quasi zwingt, mich impfen zu lassen und mir ansonsten mit einer Kündigung droht, dann kann das in Ausnahmefällen auch in den Bereich der Nötigung gehen. Das werden aber wahrscheinlich Ausnahmefälle sein. Also sanfter Druck des Arbeitgebers durch Verweigerung des Zutritts zu bestimmten Bereichen oder auch durch Incentivierungen ist in Ordnung. Natürlich darf dieser Druck angesichts der derzeitigen Lage, wo wir eben keine gesetzliche Impfpflicht haben, nicht so weit gehen, dass der Arbeitnehmer dazu etwas gezwungen wird, was er eben eigentlich gar nicht möchte.
Sagt Arbeitsrechtler Professor Michael Fuhlrott. Mit ihm haben wir über den Vorstoß am Klinikum Ludwigshafen gesprochen, Arbeitnehmer auch mittels arbeitsrechtlicher Konsequenzen zum Impfen zu bewegen. Oh je, wenn es keine Zivis mehr gibt, dann bricht das ganze System im sozialen Bereich zusammen. So drastisch klang das teilweise vor 10 Jahren, als der Zivildienst abgeschafft und der Bundesfreiwilligendienst eingeführt wurde. Aktuell engagieren sich bundesweit fast 40.000 Menschen als Buftis. Sie arbeiten zum Beispiel in Krankenhäusern, Altenheimen, im Umweltschutz oder in Kultureinrichtungen. Wolfgang Brauer war mit dem Deutschen Roten Kreuz in Rheinland-Pfalz unterwegs und stellt fest, zumindest dort haben sich die Befürchtungen von vor 10 Jahren nicht bewahrheitet. Im Gegenteil.
Also, dann haben wir immer hier so eine
Lena Brandt bereitet im Alzeyer Rotkreuz-Krankenhaus die Utensilien für eine Darmspiegelung vor.
Das ist zum Spülen, wenn Proben entnommen worden sind, dann muss immer noch mal gespült werden, wenn das geblutet wird, damit man alles sieht.
Die 17-Jährige macht das routiniert. Sie ist aber keine medizinische Fachangestellte, sondern macht diesen Dienst freiwillig und bekommt dafür nur ein Taschengeld von knapp 400 Euro im Monat. Dafür sammelt sie aber jede Menge Erfahrungen. Der Anfang war für Lena Brandt
holprig. Also es war am Anfang ein bisschen schwierig und nach einer Weile ging das dann.
Auch die ungewohnte Umgebung und die Krankenhausatmosphäre haben sie zunächst verunsichert.
Am Anfang war das für mich schwer mit den Menschen. Das kannte ich nicht von der Schule und wusste ich nie, wie ich auf die zugehe. Ich meine, ich bin zwar selbst ein offener Mensch und privat auch, aber das ist nochmal was anderes, wenn man kranke Menschen vor sich hat.
Sie ist durch ihren Freiwilligendienst selbstbewusster geworden und hat schnell gelernt, wie sie mit Patienten umgeht. Im August ist ihr freiwilliges Jahr zu Ende. Dann will sie tatsächlich auch eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte beginnen, denn der Job macht ihr Spaß. Auch für die Stammmitarbeiter im Krankenhaus sind die Buftis ein Segen, Birgit Bicking.
Bei Frau Brandt ist jetzt so, ihre Stärke zum Beispiel liegt definitiv in der Kommunikation. Und sie kümmert sich sehr rührend um Patienten und nimmt uns da unendlich viel ab, die Patienten zu beruhigen und mit ihnen zu kommunizieren. Das ist schon eine sehr tolle Sache.
Als der Bundesfreiwilligendienst vor 10 Jahren eingeführt wurde und gleichzeitig der Zivildienst abgeschafft wurde, gab es große Bedenken. Auch bei Pflegedienstleiterin Astrid Breitmann.
Wir konnten uns es nicht vorstellen, hier zu arbeiten ohne Zivildienstleistende. Es hat sich sehr gut entwickelt, dass wir mittlerweile eher mehr Freiwillige haben, als wir vor 10 Jahren Zivildienstleistende hatten und somit diese Arbeitsbereiche gut ausgleichen konnten.
Aktuell engagieren sich in Rheinland-Pfalz etwa 1.000 junge Menschen als Freiwillige, Buftis oder mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Jan Brömeck ist beim Deutschen Roten Kreuz für sie zuständig. Für ihn ist der größte Vorteil seit dem Wegfall des Zivildienstes, dass die Freiwilligen Lust auf ihre Dienste haben.
Man muss wirklich sagen, dass sich die Qualität dadurch deutlich verbessert. Ich bin ein Freiwilliger, der mit meiner eigenen Motivation wohin geht. Und hier hat sich auch nochmal gezeigt, dass wenn Menschen schon mal das Interesse haben, sich für so etwas zu engagieren, dass sie auch das ein oder andere Mal in den Bereichen hängen bleiben.
Und selbst wenn das nicht passiert, die Lebenserfahrung und auch schon nur die Zeile im Lebenslauf bringen dann doch viele weiter. Jobs gehen in der Regel irgendwann mal zu Ende. Und dann folgt eine Aneinanderreihung unzähliger letzter Male. Letztes Mal am Drucker in der Abteilung, letztes Meeting mit diesen Kollegen, letzter Auftrag. So ist das selbst bei den Höchsten des Landes. Und entsprechend durchläuft noch Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesen Wochen ihre ganzen letzten Male. Christoph Azzone würdigt diese im Brief der Woche.
Liebe Angela Merkel, ich schreibe Ihnen einen letzten Brief, damit Sie sich ein letztes Mal freuen. Denn der letzte Countdown hat längst schon begonnen. Ihre Zeit als Kanzlerin läuft ab. Ihre letzten Wochen in Ihrer letzten Legislaturperiode. Und keine Nachrichtensendung in der letzten Zeit versäumt es zu betonen, dass, egal was Sie tun, Sie dieses voraussichtlich das letzte Mal tun. Die voraussichtlich letzte Regierungserklärung, die voraussichtlich letzte Fragerunde, der voraussichtlich letzte Gang in die Sommerpause, das voraussichtlich letzte Mal Jens Spahn einen milliardenschweren Bock durchgehen lassen und ihn ein voraussichtlich letztes Mal nicht aus dem Amt schassen. Und immer dieses voraussichtlich dazu, als wäre es justiziabel, wenn zum Beispiel Klaus Kleber, der ja ebenfalls demnächst seine letzte Sendung moderiert, sagt, etwas sei das letzte Mal gewesen und dann gibt's, warum auch immer, nach der vermeintlich letzten Runde doch noch eine allerletzte. Das kommt durchaus häufiger vor. Nehmen wir mal als Beispiel die letzte Zigarette. Erste Zigaretten gibt's genauso viele, wie es Raucher gibt. Letzte Zigaretten dagegen wie Sand am Meer. Aber mit letzter Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Wie wir alle sind ja auch Sie, liebe Frau Merkel, ständig umgeben von letzten Dingen. Ihren letzten Spargel in diesem Jahr haben Sie bestimmt schon gegessen und Last Christmas werden Sie als Kanzlerin auch nicht mehr hören. Das nächste Mal dann schon als Privatperson, als voraussichtlich vorerst letzte Kanzlerin. Für so manchen sind sie ja eh das Letzte, aber das klingt ganz schön verletzend und das kann letztlich keiner wollen. Zum Schluss noch ein letztes Wort, liebe Frau Merkel. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Nur eins kommt gewiss. Ihre letzte Raute. Voraussichtlich. Es grüßt Sie letztendlich doch herzlich. Ihr Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle und die erste Frage hat uns Michael gemailt. Ich habe in den letzten 3 Jahren Lücken in meinem Lebenslauf. 2-mal wegen Krankheit und seit Mai 2020 bin ich arbeitslos. Was kann ich alternativ in meinen Lebenslauf schreiben, damit das so nicht drinsteht?
Ja, ein bisschen Fantasie ist da gefragt, denn die Firmen schreiben ja auch nicht in ihre Broschüre rein. In einem Jahr wären wir fast pleite gegangen und im nächsten Jahr haben wir eine Klage gehabt vom Arbeitsgericht. Die stellen sich ja auch von der positiven Seite dar. Und ich finde, da muss Waffengleichheit existieren und deshalb ist es durchaus in Ordnung, dass sie die positiven Aspekte in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, niemand ist nur krank oder niemand ist nur arbeitslos. Sondern ich denke, während dieser Zeit haben Sie ja auch etwas für sich persönlich gelernt. Vielleicht haben Sie sich weitergebildet, haben Kurse besucht, haben Bücher gelesen, haben bei einem Bekannten oder einer Freundin ausgeholfen in einem Geschäft. Irgendetwas mit beruflicher Relevanz haben Sie getan und das sollten Sie dann einfach in den Mittelpunkt stellen. Schreiben Sie also nicht Krankheit, sondern schreiben Sie hin, was Sie gelernt haben und was eine Relevanz für den neuen Job hat. Da hat die neue Firma mehr davon. Und da haben Sie natürlich auch bessere Chancen, den Job zu bekommen.
Unsere zweite Fragestellerin möchte anonym bleiben. Sie fragt, meine Tochter hat vor, sich neben dem regulären Job selbstständig zu machen. Was raten Sie? Ist das eine gute Idee?
Ich finde das sogar eine sehr gute Idee. Also ich sehe das in meinem Bereich. Ich bilde ja Karriereberater aus. Und am erfolgreichsten sind nicht die, die sich sofort selbstständig machen, weil das immer einen enormen Druck bedeutet, sofort Geld verdienen, sofort in den Markt reinkommen, sofort präsent sein, sondern am erfolgreichsten sind Selbstständige, die erstmal ausprobieren, was läuft an einem Markt, kann ich da Fuß fassen, finde ich dort Kunden. Also wenn Ihre Tochter es schafft, nebenberuflich etwas aufzubauen, wenn sie merkt, dass da ein Geschäftsfeld ist und wenn der Umfang der Arbeit dann allmählich größer wird, dann betritt sie ja kein dünnes Eis mehr, sondern sie weiß, womit sie kalkulieren kann. Insofern finde ich es gut, beides nebeneinander laufen zu lassen. Allerdings steht in den meisten deutschen Arbeitsverträgen drin, dass man sich eine Nebentätigkeit genehmigen lassen muss. Da sollte Ihre Tochter dann auch mal mit ihrem Chef oder mit ihrer Firma sprechen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Anwalt oder Anwältin, für viele ist das immer noch ein echter Traumjob. Jura landet jedes Semester in den Spitzenrängen der beliebtesten Studiengänge. Dabei braucht man wirklich einen ganz schön langen Atem, bis man tatsächlich im Beruf angekommen ist. Wir haben Fosia Hamida Bhatti besucht. Sie ist 30 und hat ihre eigene Rechtsanwaltskanzlei in Tübingen. Als Strafverteidigerin arbeitet sie immer wieder an ganz schön extremen Fällen. Mit ihr habe ich über die Faszination für den Beruf und auch die harten Seiten gesprochen. Was in ihrer Kanzlei in der Tübinger Innenstadt aber als erstes ins Auge fällt: Es ist super aufgeräumt, denn es gibt quasi kein Papier mehr. Fosia und ihre Kollegen arbeiten digital.
Die Akten sind jetzt alle auf einer Cloud. Das heißt, alles, was wir an Papier in die Kanzlei bekommen, wird erstmal mit diesem Scanner hier gescannt und danach geschreddert. Und wir haben dann alles als Akte auf der Cloud gespeichert, auf unserem Anwaltsprogramm, und nutzen dann alles digital.
Das heißt, dieses Bild, was ganz viele noch im Kopf haben, du als Anwältin mit Akte unterm Arm zum Gericht, die Treppen nach oben, stimmt überhaupt nicht mehr.
Das stimmt tatsächlich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil wenn ich aus der Kanzlei rausgehe, habe ich tatsächlich nur eine Tasche und habe meine Akten immer dabei.
Was man in Serien mit Anwälten ja auch ganz oft sieht oder in Filmen, gerade bei den Strafverteidigern, sind Besuche im Gefängnis. Mhm. Ist das was, was in deinem Arbeitsalltag auch vorkommt?
Sehr oft, ja. Also ich habe viele Mandanten, die in Untersuchungshaft sitzen, und die muss man besuchen, weil die natürlich auch sonst niemanden sehen können. In der U-Haft wird alles überwacht, und da ist es auch wichtig, dem Mandanten zu signalisieren: Hey, ich bin da, ich arbeite für dich.
Wie war dein Gefühl, als das erste Mal die Türen und die Tore von so einer Haftanstalt hinter dir zugegangen sind?
Ja, das war in Stammheim in Stuttgart. Das ist auch eher so ein Hochsicherheitsgefängnis. Da sitzen wirklich sehr schwere Jungs. Und da sind die Tore wirklich groß. Und die Wärter wussten damals nicht, dass ich das erste Mal hier bin. Man schließt erstmal seine Sachen ab, und dann haben sie gesagt: Okay, viel Spaß. Und ich wusste erstmal nicht, wohin. Man ist komplett mit der Außenwelt abgekapselt. Man ist da drin, und es ist schon ein wirklich sehr unwohles Gefühl. Man fühlt sich wirklich echt auch ein bisschen kriminell, obwohl man nichts gemacht hat.
Du verteidigst ja zwischendurch auch mal Menschen, die im Zweifel wirklich schuldig sind. Mhm. Und dir ist das bewusst. Bringt dich das in dem Moment in einen Gewissenskonflikt?
Also ich bekomme die Frage tatsächlich oft gestellt. Die ist auch sehr spannend, weil für mich ich ja nicht die Tat verteidige, die der Betroffene begangen hat oder der Angeklagte in dem Fall, sondern die Rechtsordnung. Ich schaue, dass das Verfahren so abläuft, wie es ablaufen soll, und gucke drüber und stehe dem Mandanten zur Seite.
Wie ist es mit Mord? Hast du schon mal jemanden verteidigt, dem das vorgeworfen
wird? Nein, und das kommt auch nicht so häufig vor. Also ich glaube, bei älteren Kollegen kommt es vielleicht ein-, zweimal im Leben vor, dass man jemanden verteidigt, der einen Mord begangen hat oder begangen haben soll oder ein versuchter Mord. Spannend wäre es auf jeden Fall, aber bis jetzt hatte ich noch keinen.
Was würdest du sagen, was muss man eigentlich können, um diesen Beruf zu machen?
Also auf jeden Fall strukturiert arbeiten ist, glaube ich, ganz gut. Flexibel sein, vor allem als Strafverteidiger. Manchmal hilft es auch, irgendwie kreative Lösungen dem Gericht anzubieten. Sonst muss man wirklich mit Menschen gut können. Und sonst lerne ich auch tatsächlich viel. Ich glaube, es gibt keinen geborenen Strafverteidiger oder Anwalt.
Was für Fälle Fosia nicht verteidigen würde und was sie über ein paar hunderttausend Euro Jahresgehalt für Top-Juristen denkt, hören Sie in unserem neuen Berufe-Podcast Zeig mir deinen Job. Da stellen wir regelmäßig ganz unterschiedliche Berufe vor. Spannend für alle, die immer schon mal mehr über die Arbeitswelt der anderen erfahren wollten, und für die, die gerade ihren Traumjob suchen. Auf zeigmirdeinenjob.de und überall, wo Sie sonst Podcasts hören. Das war SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Ich bin Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.